Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Es war nicht gut, als Pfarrer in der DDR seine Gemeinde zu verlassen und in den Westen zu gehen. So haben wir gerade Axel Noack gehört. Er war Pfarrer in der DDR, hat in der Zeit bewusst keine Dienstreisen als Ostpfarrer in die Westkirche gemacht, denn das fand er ein zu großes Privileg, das Pfarrer von ihren Gemeinden eher trennte. Mit Axel Noack möchte ich jetzt sprechen über die Herausforderungen durch die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren und auch heute. Herr Noack, jeder bleibt an dem Ort, an den ihn Gott gestellt hat, auch wenn das die DDR mit ihrem Versuch der Unterdrückung alles Religiösen ist. Wie sind Sie mit dieser Haltung dann an die Wiedervereinigung rangegangen?
Na, ziemlich positiv. Wir haben ja uns immer auch eingesetzt für Reisefreiheit, aber eben für alle Menschen, nicht nur für Pfarrer. Und das Pfarrer weggehen, das war ja auch geregelt. Man konnte ja einen Antrag stellen und dann, aber wenn man dann einfach so willkürlich weggegangen ist. Und die Pfarrer hatten ja das Privileg in der DDR, die wurden ja relativ schnell rausgelassen. Ne? Während andere mussten auf ihren Ausreiseantrag jahrelang warten. Pfarrer waren ratzfatz, waren sie schon im Westen. Und naja, dass man hier lebt, wir haben auch das nicht ideologisch überhöht, einfach nur gesagt, ja, wir sind auf jeden Fall sind wir die Letzten. Das muss einer das Licht ausmachen, ne? Das sind wir. Und solange bleiben wir hier, solange Gemeinde hier ist, bleiben wir hier natürlich hier.
Sie selber wollten Mathematik studieren. Das ging unter anderem deswegen nicht, weil Sie konsequent den Dienst an der Waffe verweigerten. Sie haben deswegen Theologie studiert, dann waren Sie Pfarrer, ab 1997, also nach der Wende dann Bischof und zum Schluss Ihres Berufslebens Professor für Kirchengeschichte. Als links und fromm haben Sie Ihren Lebenslauf immer mal bezeichnet.
Na klar.
Ist das eigentlich eine gebrochene Biografie oder eine ganz konsequente?
Ach, na, gebrochen würde ich nicht sagen. Klar, es gab Brüche, aber die sind mir alles zum Besten geraten. Also ich bin heute sowas von froh, dass ich nicht Mathematik studieren konnte. Es war wie eine Fügung des lieben Gottes, dass er seinen Knecht Walter Ulbricht losgeschickt hat, damit ich auf den richtigen Weg komme. Aber das muss man immer sich klar machen, das können nicht alle so sagen. Ne? Mir ist es aufs Lieblichste gefallen, das Los. Aber manche sind in ihrer Berufsbiografie geknickt worden, wenn sie nicht Abitur machen konnten oder nicht studieren konnten. Das hängt ihnen natürlich dann an. Das ist meistens das ganze Leben und das kann auch kein SED-Unrechtsbereinigungsgesetz wieder gut machen. Das ist einfach so, das bleibt ein Knick. Mir ist das gut ausgegangen, aber das kann eben nicht alle sagen.
Die evangelische Kirche war ja die erste größere Institution, die von Wiedervereinigung redete. Im Januar 1990, zwei Monate nach dem Fall der Mauer. Sie waren damals dabei, als diese Gespräche stattfanden. Das war sozusagen Ihre erste offizielle Westreise. Im Rückblick gesehen, war das richtig, so schnell auf die Wiedervereinigung zu gehen?
Na, so war es ja nicht. Die Kirchen waren auf keinen Fall die Ersten, die das gesagt haben. Ich meine, es war ja immerhin schon Kohls 10-Punkte-Plan da, den vom Dezember. Und es waren immerhin auch viele Leute in der Bevölkerung, die das eben doch sehr schnell wollte. Und ja, natürlich, wir haben als Kirche damals in dieser Tagung in Loccum im Januar 1990, das war ja mehr so eine Tagung für Veteranen, ne? Das sollte ja 20 Jahre besondere Beziehung Kirchenbund EKD bedacht werden. Das war schon lange vor der Mauerfall, war diese Tagung angesetzt worden. Und dann musste man da in dieser Tagung erleben, dass da auch ganz viele Journalisten vor der Tür standen und wissen wollten, was ist denn nun mit der Kirche, wie sieht die das mit der Wiedervereinigung? Und da haben wir uns damals, ja, das war schon eine heftige Debatte, gab auch nicht gleich volle Zustimmung. Es waren sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, also die aus dem Westen, die sagten immer, Brüder, ihr habt es hinter euch, freut euch. Und wir sagten immer, na, das war doch unser Leben. Es ist ja nicht einfach nur, dass wir es hinter uns haben, es war ja unser Leben. Und das müsste man dann vermitteln. Und da gibt es diesen Beschluss von Loccum, diese Erklärung mit den zwei Kernsätzen. Der eine Satz, wir wollen unsere Kirche wieder ja auch in einer organisatorischen Gestalt Ausdruck geben, der Einheit, wollen das wieder zusammenbringen. Aber der zweite Satz war eben, wir wollen mit den in der Zeit der Trennung gewachsenen Unterschieden sorgsam umgehen. Manche sagen, das war zu schnell, andere sagen, es war viel zu langsam. Die NVA und die Bundeswehr haben sich ratzfatz vereinigt, da ging gar nichts, obwohl die sich feindlich gegenüberstanden. Während die Kirchen waren ja nie vollkommen getrennt, die hatten ja immer noch Kontaktgespräche, auch auf EKD-Ebene. Die Evangelische Kirche der Union war überhaupt nicht getrennt, die hatte sich nur regionalisiert. Aber es war schon nicht so ganz leicht. Und die Vereinigung selber war auch nicht so einfach. Man muss immer sich vorstellen, dann kommen irgendwelche Einrichtungen, Frauenarbeit, Männerarbeit, Jugendarbeit, Studenten. Und jeder fragt, naja, und nun, wenn wir jetzt zusammenkommen, wo kommen wir denn nun hin? Wo ist denn nun ein Gebäude für unsere gemeinsame? So, und da war immer die Regel, na, das Gebäude steht natürlich im Westen. Die haben die besseren Gebäude. Eure Bruchbuden im Osten, da kann man doch nicht hinziehen. Und da war es relativ schnell klar, dass alle Einrichtungen in Richtung Westen ziehen.
Im Rat der EKD, also im höchsten Leitungsgremium der evangelischen Kirche in Deutschland, ist auch kein einziger Mensch mehr mit Ostbiografie.
Das ist jetzt ein Zufall. Ich glaube, das ist, man muss auch mal sehen, dass, so fragt man das gar nicht mehr. Ich bin ja an der Universität. Wir unterscheiden das überhaupt nicht mehr bei den Studierenden, dass, ob die aus dem Westen oder aus dem Osten kommen. Das erfährt man manchmal durch Nachfrage, aber im Grunde spielt es gar keine Rolle mehr, weil die alle nach 1990 geboren sind. Aber es ist richtig, wenn man jetzt historisch denkt, das ist ein Fehler. Das muss man auch wieder reparieren. Das wird auch nicht immer so bleiben. Das ist nur nicht einmal für alle Mal vorbei, dass es im Rat der EKD keinen aus dem Osten gibt. Da werden wir schon für sorgen. Es ist ein bisschen komisch gelaufen, das stimmt.
Aber der Bezug auf die DDR-Herkunft, der Bezug vor allen Dingen darauf, auf die Erfahrungen aus DDR-Zeiten, die nicht gehört wurden, ist doch eines der Argumente, das immer wieder herangezogen wird, wenn es um die Frage geht, warum ausgrenzende, menschenverachtende Positionen innerhalb und außerhalb der Politik gerade im Osten so einen großen Zulauf haben. Das heißt, das ist doch auch noch wichtiger, als Sie das jetzt so darstellen.
Naja, man muss schon mal sagen, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Was kann man als Erfahrungen in einer Diktatur erworben für eine freie Gesellschaft noch nützlich machen? Das war uns erst einmal ganz schwer. Und da muss man erst mal sagen, es bleibt nicht viel. Jetzt, nach 30 Jahren, merkt man natürlich schon, dass eine ganze Menge mehr geblieben ist und dass wir manches auch viel positiver haben jetzt im Osten als im Westen und dass es eine andere Situation gibt. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen, dass die Leute alle gefrustet sind. Aber im Grunde, denke ich, ist die Wiedervereinigung der Kirchen so ganz gut gelungen bei allen Holprigkeiten und eigentlich spielt das nicht mehr so eine Rolle.
Das ist dann eher die Frage, wie stellt sich die Kirche gegenüber den neuen Herausforderungen, also vor allen Dingen den Umgang mit Rechtspopulismus. Also lange galt man da ja als der Mahner gegen etwas, was in eigenen Reihen eigentlich gar nicht sein darf. Und vor einem Monat ist dann der Bischof der Evangelischen Kirche in Sachsen zurückgetreten, weil er nicht glaubhaft machen konnte, dass er sich von Texten aus Studienzeiten distanziert, die sogar laut der eigenen Kirchenleitung elitär in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich sind. Das ist ein Zitat.
Naja, klar, das ist auch bedauerlich. Also ich denke mal, ich bin immer ein Typ, der gerne den Leuten auch zubilligt, dass man was lernen kann. Die Menschen in der Gesellschaft müssen auch in 30 Jahren die Chance haben, was zu lernen. Ich gebe Ihnen recht, das fand ich ein bisschen tragisch bei dem Bischof in Dresden, Bischof Renzing, dass er nicht deutlich genug gesagt hat. Also das war Quatsch, was ich damals dann gesagt habe. Aber da war er zu zögerlich. Das finde ich auch, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum er das nicht deutlicher gesehen hat. Und die Frage mit dem Populismus im Osten und den Wahlergebnissen und die Rechts, das würde ich ein bisschen anders interpretieren, als viele andere Leute es tun. Also für mich ist das Problem, dass wir eben in der DDR-Zeit schon bis zum Mauerfall haben wir ungefähr 4 Millionen Menschen verloren in Richtung Westen. Und nach dem Mauerfall hat man eigentlich wieder denselben Zustand wie 1961, bevor die Mauer errichtet wurde. Wir hatten auf einmal wieder pro Tag 1000 Menschen, die uns verlassen haben. Und das hat sich dann erst langsam gebessert. Aber wir erleben natürlich auch vor allen Dingen, dass jetzt die ganzen Beamten, jedenfalls große Teile davon, die aus dem Westen gekommen sind, Juristen, Hochschulprofessoren und viele Politiker, dass die jetzt natürlich, wenn sie in Ruhestand gehen, auch wieder nach Hause gehen, kann man ihnen ja auch nicht verargen. Aber die hätten jetzt Zeit, die hätten jetzt Geld, die könnten die Gesellschaft mit prägen. Und ich sage mal, die Menschen sind hier im Osten keine anderen als im Westen, ist genauso dasselbe. Aber die Kohorte, also die Zusammensetzung der Bevölkerung ist eine andere. Das ist ein bleibender Erfolg, das ist vielleicht eine bisschen böse These, aber die habe ich gerne, vertrete ich gerne. Das ist ein bleibender Erfolg der DDR, den Osten entbürgerlich zu haben. Und das merken wir an vielen, vielen Beispielen, an allen Ecken und Enden. Und es fehlt im ganz positiven Sinne so eine Art Bürgertum, was ein bisschen zur Beruhigung des Ganzen deutlich beitragen kann.
An diesem Sonntag beginnt die Tagung der Synode, des sozusagen Kirchenparlaments der EKD, die in Dresden stattfindet, also ausgerechnet in Dresden, also auf dem Gebiet der Sächsischen Kirche. Der Rücktritt von Bischof Carsten Renzing steht aber nicht auf der Tagesordnung. Verpasst man da ein entscheidendes Thema?
Naja, das wird da auch nie dahin gehören. Das ist ja nicht eine Sache der EKD, dass in einer Landeskirche ein Bischof gewählt und zurücktritt. Das wird ja dort nicht bedacht. Natürlich wird es Diskussionspunkt sein, auch an Randgesprächen, aber ein Tagesordnungspunkt kann das nie und nimmer werden, ne?
Das heißt, das sehen Sie nicht als so ein Hauptthema darum, dass die evangelische Kirche in Deutschland darüber sprechen müsste, wie sie sich jetzt im Verhältnis zu rechts...
Na, das schon, aber das wird nicht ein Bischof Renzing klar gemacht. Das ist schon eine Riesenherausforderung, sind ja nun auch bei den Wählern. Wir haben ja immer damals, kurz nach der Wende, hatten wir ja im Osten so ein selbes Thema mit der PDS damals. Ne? Da war ja auch die Frage, wie verhält sich die Kirche dazu? Und dann haben wir eigentlich immer glorreich unterschieden zwischen Partei und Mandatsträgern. Also für Abgeordnete, die sind ja dann in dem Sinne für unser evangelisches Verständnis Obrigkeit. Obrigkeit ist von Gott, für die Leute haben wir zu beten. Das gilt auch für natürlich auch für Abgeordnete von schrägen Parteien. Und wir können ja immer noch froh sein, dass wir in einem Land leben, wo man einermaßen mit Recht sagen kann, das ist eine Aufgabe des Staates, dann Parteien zu verbieten oder nicht zu verbieten. Und es ist auch richtig, dass es hohe Hürden gibt, obwohl man manchmal es nicht verstehen kann und eigentlich wünschte sich, dass man da klarer wäre. Aber es ist nun mal so und da müssen wir, solange die Menschen dann Abgeordnete, Gewählte sind, dann können wir sie nicht links liegen lassen. Das war immer meine Position. Andere sehen das ein bisschen anders, aber wir müssen natürlich auch aufpassen. Ich glaube schon, dass wir eine große Verantwortung haben, dass möglichst verhindert wird, dass sie in irgendwelche exekutiven Funktionen kommen. Das muss man, glaube ich, schon verhindern. Aber diese Vereinfachungspolitik ist natürlich in Situationen, in Zeiten, wo die Lage sehr schwierig ist. Im Weltmaßstab haben wir so viele Probleme, für die wir eigentlich, ganz ernst gesprochen, gar keine Lösung haben. Und jetzt kommen dann welche und sagen, wir haben es ganz einfach, ganz einfach. Klimawandel ist Hysterie und die Zuwanderer, die muss man einfach Festung Europa. Dem ist natürlich ganz schwer zu widersprechen. Dem muss man aber widersprechen, aber das ist nicht populär zu machen, weil die Leute in solchen ganz schwierigen Situationen möchten es gerne einfach haben. Die möchten gerne eine klare Lösung und das ist höchst gefährlich.
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom hat im Vorfeld der EKD-Synode in Dresden gesagt, aufgrund der sinkenden Mitgliederzahlen auch im Westen sei es in Zukunft immer wichtiger, von den Erfahrungen der Kirchen im Osten Deutschlands zu lernen. Ist das so? Lässt sich da was lernen? Und wenn ja, was lässt sich lernen?
Also wir hatten das, da haben wir auch ein paar Täuschungen gehabt. Auch unsere Kollegen im Westen haben immer gesagt, ja, ihr im Osten, ihr seid doch schon die viel bessere Kirche. Ihr habt doch das alles schon hinter euch, was wir noch vor uns haben. Ihr habt doch da schon die ganzen Karteileichen, sind doch durch den Druck der Partei schon alle verschwunden. Bei euch ist nur noch die glaubensstarke Truppe. Da mussten wir sagen, wir haben sogar ein bisschen geglaubt, aber stimmt nicht. Wir haben uns überhaupt nicht gesund geschrumpft, wir haben uns krank geschrumpft. Aber wir haben jetzt Erfahrungen gemacht und das ist ja noch fast ein bleibender Ost-West-Unterschied. Die Kirchenleute Ost und West unterscheiden sich kaum, aber die Leute, die nicht zur Kirche gehören, die unterscheiden sich ganz kräftig. Im Westen kann man immer noch plus minus sagen, wer nicht in der Kirche ist, ist irgendwann mal ausgetreten. Aber hier bei uns, die Masse der Bevölkerung ist nie ausgetreten, weil sie nie drin war.
Ist das eine Chance oder ist das eine
Gefahr?
Ja, das ist
eine große Chance. Wir haben ja so viele Menschen am Rand unserer Kirche oder weiß ich, wie ich es nennen soll, die mitmachen, kräftig beteiligen, aber nicht in die Kirche eintreten. Also wir gehen davon aus, dass ungefähr im flachen Land die Hälfte aller Sängerinnen und Sänger in unseren Kirchenchören nicht Mitglied der Kirche ist. Fahren Sie durch den Osten, Sie werden nur renovierte Kirchen noch finden. Diese ganzen sind ja viele Kirchbauvereine. Dresden ist die Frauenkirche, das super Beispiel. Da sind weit mehr als die Hälfte nicht Mitglied der Kirche. Und die Leute haben oft ein gutes Verhältnis zur Kirche, völlig entkrampft, ganz anders als im Westen. Und wir dürfen, glaube ich, nicht mehr nur auf die Mitglieder gucken.
Links und fromm, so bezeichnet sich Axel Noack selber. Er war Pfarrer, Bischof, Kirchengeschichtler. Vielen Dank für Ihren Rückblick auf kirchliche und andere Wiedervereinigungen und den Ausblick auf aktuelle Herausforderungen für die evangelische Kirche. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet, weil Axel Noack heute am Sonntag in Dresden ist bei der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, also des höchsten Kirchenparlaments, auch wenn ich das jetzt ein bisschen vereinfacht darstelle. Mehr über Axel Noack können Sie übrigens in einem sehr lesenswerten Buch erfahren, das gerade passend zu Noacks 70. Geburtstag im Wartburg Verlag erschienen ist. Axel Noack, Biografie eines frohgemuten Protestanten von Bettina Röde. Weitere Angaben finden Sie online unter deutschlandfunkkultur.de, Stichwort Religion.